Die rumänische Pianistin Liana Serbescu war hier gerade zu hören mit der Suite für Klavier in E-Dur von Ethel Smyth. Ethel Smyth war eine Vorreiterin für die Frauenrechte und sie hat zeitlebens darum gekämpft, als gleichwertig mit ihren männlichen Komponistenkollegen angesehen zu werden. Aber sie hatte natürlich auch andere Interessen. So war sie zum Beispiel eine leidenschaftliche Golfspielerin. Und ihren Hund, der sie stets begleitet hat, den hat sie praktischerweise darauf abgerichtet, ihre Golfbälle einzusammeln. Bitte schneiden, der Rasen, haben wir die Matinee in SWR Kultur heute genannt. Und wer vom Rasen spricht, kommt am Green des Golfplatzes kaum vorbei. Der Düsseldorfer Landschaftsarchitekt Karl Ferdinand Groß ist seit fast 50 Jahren spezialisiert auf Golfplatzarchitektur. Über 250 Anlagen hat er schon geplant und bauen lassen, vor allem in Deutschland, einige davon auch im SWR-Sendegebiet, aber auch weltweit. Und ich freue mich, dass er heute bei uns in der Matinee zu Gast ist. Guten Morgen, Herr Groß.
Ja, guten Morgen, Herr Wunder.
Herr Groß, so ein Golfplatz ist ja eine riesige Parkanlage und gleichzeitig hochspezialisierter Sportplatz in einem. Wie schafft man es, diese beiden Aspekte unter einen Hut zu bringen?
Man muss vielleicht erst einmal wissen, dass eine Golfanlage nur zu ungefähr 40% wirklich Rasenflächen hat. Wenn diese in der Landschaft richtig verteilt werden und die Zwischenräume, die sogenannten Roughs der Golfer, weit genug voneinander liegen, sodass die Rasenflächen selbst nicht zu einer Demarkationslinie werden, dann ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt erreicht. Damit wird eine Vernetzung geschaffen, die der Natur sehr hilfreich ist. Dann kommt noch eines hinzu. Der Rasen ist ja nicht nur ein Problem, sondern auch ein Vorteil. Also jede Golfanlage, die zum Beispiel hoch liegt, egal wie sie gestaltet ist, ist zum Beispiel ein wichtiges Kaltluftentstehungsgebiet. Und es gibt viel Verdunstung über den Rasenflächen, was auch wiederum dazu führt, dass in den anliegenden und umgebenden Flächen und Gebieten insgesamt die Luftfeuchtigkeit steigt, was insbesondere bei Golfanlagen in Städten sehr beliebt ist.
Ja, das sind auch so richtige Lüftungsachsen, diese Rasenflächen.
Richtig, ganz genau.
Jetzt haben wir tatsächlich, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, unterschiedliche Arten von Rasen auch da. Ich glaube, das Rough, was Sie gerade beschrieben haben, ist so ein bisschen entspricht dem Blumenkräuterrasen oder sozusagen einem wilden Rasenform.
Wiesen, ja.
Ja, genau.
Wiesen, ja.
Und dann gibt es aber auch das Green, das berühmte Green um das Loch rum, wo dann geputtet wird. Das muss dann aber wirklich extrem kurz geschoren sein, wirklich wie so ein Samtflor, oder?
Richtig, also im Extremfall bei internationalen Turnieren wird bis auf 2,5 Millimeter heruntergeschnitten. Da muss das Gras natürlich konditioniert werden. Aber gehen wir mal von der Größe aus, diese intensivst gepflegten Flächen machen nicht einmal 1-3% einer Golfanlage aus. Und es wird sehr wenig Chemie anders als auf anderen Flächen eingesetzt, denn das ist Erfolg einer ungeheuer intensiven täglichen manuellen Pflege.
Ja, diese Pflege dieser sportlichen Grünanlagen ist natürlich ein Riesenthema, vor allem aber auch wegen dem Wasserverbrauch im Sommer. Wie gehen Sie denn damit um? Oder wie kriegt man das in den Griff?
Da sind wir bei einem heiklen Thema. Generell sind Golfanlagen, die in den Gebieten der Nordhalbkugel gebaut werden, aufgrund der zumeist dann ausgeglichenen Bilanz des Grundwasserzuflusses kein Problem. Das heißt also hier im Norden Deutschlands, einschließlich wesentlicher Bereiche auch im Süden, haben immer einen Überschuss an Niederschlägen, wobei die regelmäßige Bewässerung auch verhindert, dass es zur sogenannten Hydrophobie der Böden kommt. Das heißt, wenn dann anschließend wieder Regen fällt, natürlicher Regen, dann läuft er nicht oberflächennah ab, sondern wird sofort wieder dem Boden zusitzen, der ja in der Lage ist und gewillt ist, regelmäßig Feuchtigkeit und Regen aufzunehmen. Anders verhält es sich da, wo wir Gebiete haben, die als aride Gebiete sehr trocken sind und ein großer Wasserbedarf entsteht. Mhm. Da würde ich allerdings sagen, lässt sich unter ökologischen Bedingungen ein Wasserhaushalt kaum regulieren.
Ja, genau, Sie sprechen es an. Golf ist ja tatsächlich zu einem weltweiten Trendsport geworden. Es entstehen immer mehr Plätze, auch in völlig wasserarmen Gegenden. Allein in Dubai gibt es mittlerweile 13 Golfplätze. Und das ist ja klimatisch quasi geradezu absurd zu leben. Das sind so Jet-Set-Reiseziele. Was halten Sie denn davon?
Offen gestanden wenig. Das mag natürlich für die wirtschaftliche Seite des Golfsports ein durchaus interessantes Modul sein.
Kommt drauf an, wie man es berechnet wahrscheinlich und wie man die Folgen berechnet.
Es hängt also auch vor allen Dingen damit zusammen, welches Wasser dort genutzt wird. Wenn zum Beispiel entsalztes Wasser oder sogenanntes Grauwasser aus Kläranlagen über den Golfplatz dann noch einmal besser gefiltert und dem Grundwasser zusitzt, dann kann das durchaus ein Nullsummenspiel sein. Dazu bedarf es allerdings wirklich sehr aufwendiger und teurer Anlagen, zumal das Wasser, das aus Grauwasser besteht, noch entkeimt werden muss. Also das ist nicht so ganz einfach und nicht so ohne weiteres zu beantworten.
Hm. Ist es am Ende gesehen nicht auch eine moralische Frage, wo man Golfplätze baut und wo nicht?
Ja und nein. Wie gesagt, wenn ich in der Lage bin, mich auf eine Region einzustellen und das Geld dazu da ist, das wirklich optimal zu machen, dann geht das schon. Aber naja, es ist ein Drahtseilakt, möchte ich einfach dazu sagen.
Mhm. Gehen wir wieder zu den passenden Klimazonen. Da können Golfplätze dann aber auch tatsächlich echte ökologische Nischen sein, oder? Zum Beispiel der Platz des Golfclubs in Würzburg, habe ich gelesen, den haben Sie auch geplant und realisieren lassen. Der wurde sogar mit dem Golf- und Naturzertifikat in Gold ausgezeichnet und gilt als echte Landschaftsbereicherung. Was ist denn da so gut geworden?
Ich denke, obwohl der Platz sehr, sehr klein ist, bringt er eigentlich alles das, was ein guter Golfplatz mit sich bringen sollte. Die Anlage wurde auf 56 Hektar realisiert, was sehr klein für eine 18-Loch-Anlage ist. Aber wir haben sehr große Formen an heimischem Trockenrasen dazwischen, die im Rough überspielt werden, wo zum Beispiel ein Dreierloch einfach nur quer über die Landschaft gespielt wird, über einen Talzug oder einen ehemaligen Steinbruch und da überhaupt nicht gepflegt wird. Da haben sie erstmal 120 Meter einer Bahn, die eigentlich hehre Natur ist. Und dazu kommt, dass die Pflege dieser Böden ganz extensiv ist. Und wenn Sie überlegen, dass das Areal vorher hundertprozentig ackerbaulich genutzt wurde, bei schwierigen Bodenverhältnissen, dann können Sie sich vorstellen, wie hoch der Chemie- und der Arbeitseinsatz der Landwirtschaft war, um das überhaupt zu erhalten.
Jetzt haben Sie gerade was angesprochen, das Ursprungsterrain. Ist es so, dass man zum Teil auf, Sie haben jetzt von Acker gesprochen, auf Landschaften, die gar nicht so aussehen, wie man sich einen Golfplatz vorstellt, auch mit Hügeln und so weiter, das richtig designt? Oder ist das Ursprungsterrain, sucht man das manchmal auch aus, dass das schon viel gibt?
Nein, also das ist ganz, ganz selten der Fall. Es ist weitgehend doch Landschaftsreparatur in unseren Bereichen. Das heißt, wir versuchen eigentlich die vorindustrielle Landschaft auf dem Gelände erstmal wieder herzustellen. Und da der Golfsport ja viele Hindernisse kennt, die teilweise aus natürlichen Beständen wie Bächen, Gehölzen und dergleichen mehr bestehen, versuchen wir dann die Raffinesse des Golfsports praktisch auf dieses renaturierte Gelände zu implantieren. Also es ist natürlich wirklich ein völlig falsches Herangehen, wenn man irgendein Schema von 18 Golfbahnen im Kopf hat und stülpt die einer Landschaft über. Das kann nicht gut gehen, sondern das Umgekehrte ist erforderlich. Es bedarf einer sehr gründlichen Analyse der naturhaushaltlichen Faktoren, eine historische Spurensuche und natürlich auch eine Berücksichtigung aller ökologischen Faktoren.
Ja, man hört es ganz gut. Sie kennt sich aus mit den Gräsern, mit dem Grün und auch mit dem Green. Der Landschaftsarchitekt Karl Ferdinand Groß plant und realisiert seit 50 Jahren Golfplätze und legt Wert darauf, Ökologie und sportliche, ökonomische Interessen unter einen Hut zu bringen. Herr Groß, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, selbstverständlich und gerne.
Sie hören die Matineen SWR Kultur heute zum Thema Rasen. Und hier geht's jetzt weiter mit schwungvoller Musik von George Gershwin. Der hat allerdings lieber Tennis gespielt als Golf.